Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Manfred Götzke, einen schönen guten Morgen. Eine Katastrophe mit Ansage. So bezeichnen Politiker von Grünen und SPD den Brand, die Zerstörung des Flüchtlingslagers Moria und machen die Flüchtlingspolitik der Europäischen Union dafür mitverantwortlich. Welche Lehren die EU für ihre künftige Asylpolitik für den geplanten Migrationspakt ziehen sollte, das besprechen wir hier gleich. Außerdem sind wir da unterwegs, wo der Gasstreit zwischen Griechenland und der Türkei zum Greifen nahe ist, nämlich vor der griechischen Insel Kastellorizo, die knapp 2 Kilometer von der türkischen Küste entfernt ist. Und es geht nach Portugal. Im Corona-Musterland schnellen die Neuinfektionen so massiv hoch, dass wieder Alarmzustand herrscht.
All people want freedom, going in the Europa, not want to stay here.
Alle wollen Freiheit, alle wollen nach Europa, keiner will hier bleiben, sagt ein afghanischer Flüchtling auf Lesbos. Eine Woche nach den Bränden in Moria harren immer noch tausende Geflüchtete auf der Straße aus, ohne Obdach, ohne Zelt. Viele, weil sie in dem Ersatzlager noch keinen Platz gefunden haben. Andere, weil sie Angst haben, wieder eingesperrt zu werden, wie in den vergangenen Monaten. Ja, und Europa, das heißt für viele Deutschland. Ob und wenn ja, wer von den Geflüchteten diese Chance bekommen kann, darüber ist sich die Bundesregierung noch immer uneinig, auch weil viele Unionspolitiker sagen, es muss eine europäische Lösung geben für die aktuelle Notsituation auf Lesbos, aber auch eben langfristig für die Aufnahme von Geflüchteten. Wie die Chancen für eine langfristige Lösung stehen, darüber möchte ich mit Selmin Çalışkan sprechen. Sie ist Repräsentantin der Open Society Foundation in Deutschland. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Frau Çalışkan, wie könnte denn eine humane, schnelle Lösung für die Geflüchteten in Moria aussehen?
Erstmal möchte ich sagen, dass wir uns daran erinnern müssen, dass das, was wir jetzt alles sehen, was auf Moria passiert, mitten in Europa geschieht. Und das ist ein Europa, dem es trotz der Corona-Krise gut geht wie noch nie. Und es ist auch ein Europa, das 2012 den Friedensnobelpreis erhalten hat. Aus unserer Sicht muss die EU jetzt helfen und darf Griechenland mit dieser krisenhaften Situation einfach nicht alleine lassen. Und was die Menschen dort angeht, ist klar, die haben bereits alles verloren, als sie in Griechenland angekommen waren. Und jetzt durch das Feuer hat vermutlich das Feuer alles vernichtet, was sie noch besessen hatten. Und dazu gehören auch wichtige Dokumente, persönliche Gegenstände und Medikamente und manchmal auch Menschen, weil das Lager eigentlich schon seit Jahren tötet. Viele Menschen zum Beispiel haben sich in diesem Lager selber umgebracht aus Verzweiflung.
Was soll das denn, was bedeutet das denn für die Europäische Union? Sollte Deutschland die Geflüchteten aus ihrer Sicht denn aufnehmen oder nicht?
Also die allererste Maßnahme, um die Not jetzt sofort zu lindern, wäre, dass alle Menschen dort evakuiert würden. Vor allen Dingen Betroffene wie Kinder, unbegleitete Minderjährige, Behinderte, Alte, Kranke und Schwangere und auch andere Risikogruppen müssen als erstes in sichere Unterkünfte ans Festland gebracht werden. Und jene, die sich mit Covid angesteckt haben, müssten adäquat medizinisch versorgt werden. Und die zweite Maßnahme, die wir als Open Societies und auch mit den Partnern vor Ort wichtig finden, ist, dass sich aus unserer Sicht keine schnelle europäische Lösung abzeichnet. Das tut sie schon seit 8 Jahren nicht. Und wir finden, dass gut situierte Länder wie Deutschland jetzt vorausgehen müssen und die sogenannten Relocation-Bemühungen einleiten. Das heißt, das ist die Umverteilung der geflüchteten Menschen auf alle EU-Mitgliedstaaten. Und das muss unverzüglich erfolgen.
Die griechische Regierung sagt klar und deutlich, ihr könnt gerne Geflüchtete aufnehmen, aber nicht von Lesbos, denn wir haben Angst, dass Brandstiftung Schule macht. Was entgegnen Sie?
Also in Bezug auf die Brandstiftung, wir wissen noch nicht, wie das Feuer dort entstanden ist. Und wir müssen aufpassen, was im öffentlichen Raum darüber kommuniziert wird und wie dadurch auch eventuell Geflüchtete stigmatisiert werden könnten. Also was wir wissen und was wir als Open Society Foundation sagen, ich wiederhole es nochmal, das Lager tötet seit Jahren Menschen, weil diese Menschen einfach dort eingepfercht lebten und die Pandemie im Übrigen dafür gesorgt hat, dass die Panik und Verzweiflung ins Unermessliche angestiegen ist, weil keine Hilfe von außen gekommen ist.
Nun will ja die Europäische Kommission Ende dieses Monats einen Migrationspakt vorlegen. Welche Konsequenzen sollte die Katastrophe von Moria für diesen Pakt haben aus Ihrer Sicht?
Ja, es ist interessant, dass der Migrationspakt von der EU just gerade fertiggestellt wird und damit das Thema nun zu Recht erneut auf die hohe Agenda kommt, also eine hohe Priorität genießt. Und eigentlich muss die EU aus unserer Sicht aus der Katastrophe lernen. Und wenn sie es mit einer nachhaltigen Lösung ernst meint, Lager wie Moria endgültig verbieten und auch aufhören, Menschen auf der Flucht einzusperren. Das verstößt auch gegen internationales und auch gegen EU-Recht, Menschen ihrer Freiheit zu berauben, die auf der Flucht sind. Und aus unserer Sicht langfristig braucht es weiterhin eine solidarische Lösung für eine gemeinsame europäische Flüchtlingspolitik. Das heißt aber, alle beteiligten Akteure sollten sich dessen bewusst sein, dass Länder wie Griechenland und Italien eine solche Situation nicht alleine bewältigen können. Und in diesem Migrationspakt, der einzige Konsens war darin, dass die Außengrenzen stärker geschützt werden müssen und dass eventuell mit finanziellen Hilfen weiter unterstützt werden kann. Aber aus unserer Sicht reicht das nicht. Also finanzielle Beteiligung reicher Länder an Griechenland oder Italien entschärft die Situation überhaupt nicht mehr nach all den Jahren. Und mit weiteren bilateralen Abkommen mit Transitländern, die auch fragwürdige Menschenrechtsumsetzung haben, das muss verhindert werden. Und wir plädieren dafür, dass Hilfen gegeben werden in diesem EU-Migrationspakt, wie Länder, Städten und Gemeinden aktiv, proaktiv Menschen aufnehmen können und sie darin zu unterstützen.
Der EU-Migrationskommissar Schinas, der hat kürzlich ein paar Eckdaten aus dem Pakt genannt. Ein wichtiger Punkt ist, es soll ein System der permanenten, effektiven Solidarität bei der Aufnahme von Geflüchteten geben. Was halten Sie davon und wie könnte das umgesetzt werden?
Ich weiß nicht, was er damit meint. Wir meinen damit, dass es legale Wege nach Europa einzurichten gilt, nach wie vor. Das sind die Ansätze, die bisher auch seit Jahren blockiert wurden, obwohl der Hohe Flüchtlingskommissar und auch viele Organisationen, die Geflüchteten helfen, immer wieder dafür plädieren, legale Fluchtwege, die man kontrollieren kann, nach Europa hinein einzurichten und auch das Asylverfahren zu ermöglichen. Also, und zwar in allen europäischen Ländern, eben nicht nur in Griechenland.
Sagt Selman Çalışkan von der Open Society Foundation. Mit ihr sprach ich über mögliche Konsequenzen aus der Katastrophe von Moria für die EU-Flüchtlings- und Asylpolitik. Im Gasstreit zwischen Griechenland und der Türkei hat es nach Wochen der Eskalation erstmals einen Schritt in Richtung Entspannung gegeben, denn die Türkei hat ihr Erkundungsschiff Oros Res aus dem östlichen Mittelmeer abgezogen. Beendet ist der Konflikt um die Gasvorkommen damit allerdings lange nicht. Zwar hat die griechische Regierung den Abzug als ersten wichtigen Schritt bezeichnet, aber fast im gleichen Atemzug angekündigt, die Armee weiter aufzurüsten. Der türkische Präsident hat wiederum Griechenlands wichtigsten Verbündeten in dem Konflikt, Frankreich, gewarnt, sich nicht mit der Türkei anzulegen. Wie leicht es zwischen Griechenland und der Türkei auf dem Meer eskalieren kann, das zeigt sich besonders deutlich vor der griechischen Insel Kastellorizo. Die ist nicht mal 2 Kilometer vom türkischen Festland entfernt und Militärschiffe beider Staaten patrouillieren dort auf engstem Raum. Unsere Korrespondentin Karin Sens war dort für uns unterwegs.
Auf dem oberen Deck der Natura Blue haben die ersten ihr Handtuch ausgebreitet. Sie liegen entspannt in der Sonne, genießen Urlaubsfeeling am Mittelmeer. Yusuf Şulik Olu steuert mit seinem Boot den Tauchpunkt an. Der liegt ganz in der Nähe der griechischen Grenze. Er zeigt Richtung Meis, wie Kastellori so auf Türkisch heißt.
Schauen Sie, bis zur Grenze sind so 300 bis 400 Meter. Wir haben sogar eine Stelle, wo wir tauchen, die liegt nur 100 Meter von der Grenze weg. Manchmal, wenn Sturm ist, der Wind von Westen kommt, suchen wir Schutz bei Meis. Das war bis jetzt nie ein Problem. Aber ich fürchte, mit der Toleranz ist es jetzt vorbei.
Der Wind spielt mit seinen grauen Haaren. Er ist nachdenklich. Von Deck aus kann man ein türkisches Kriegsschiff in der Bucht von Kaş sehen. Früher kam es nur ab und zu mal vorbei. Jetzt ist es schon seit mehreren Monaten konstant da. Gamze und ihr Mann Akun aus Istanbul machen seit Jahren Tauchurlaub hier. Klar haben sie mitgekriegt, dass es gerade Streit zwischen Griechenland und der Türkei gibt, meint die 28-Jährige.
Das fühlt sich wirklich ein bisschen komisch an, wenn man beim Schwimmen ein Kriegsschiff sieht. Da wird einem schon mulmig, aber sonst ist alles gleich geblieben.
Die angespannte Stimmung ist allerdings durchaus zu spüren und zu beobachten. Auch auf griechischer Seite patrouilliert seit einiger Zeit ein Kriegsschiff. Und manchmal begegnen sich die beiden. Dann stehen sie sich sozusagen Nase an Nase mit ihrem Bug gegenüber. Eine Weile, ohne sich von der Stelle zu bewegen. Es wirkt wie eine Kraftprobe. Yusuf Şulekoğlu hat auch schon Hubschrauber und Kampfflugzeuge in der Luft gesehen, erzählt er. Plötzlich wird er von einem Funkspruch der griechischen Küstenwache unterbrochen. Verlassen Sie griechisches Gebiet. Sofort, schallt es aus dem Funkgerät. Die Warnung gilt nicht seinem Tauchschiff, sondern der türkischen Küstenwache, erklärt Şulekoğlu. Er schüttelt ratlos den Kopf.
Früher haben die EU, die Türkei und Griechenland wegen der illegalen Migration vom Festland nach Meis zusammengearbeitet. Die Küstenwachen haben ganz normal miteinander geredet. Ich habe die Funksprüche mitgehört. Das war immer sehr freundschaftlich. Das ist jetzt vorbei.
Auf dem Sonnendeck kriegen die Gäste von den Funksprüchen nichts mit. Die meisten sind eh im türkisblauen Meer abgetaucht. Yusuf Şulekoğlu schaut rüber nach Castelorosso. Man kann sogar die kleinen Häuser am Hafen erkennen.
Ein Mädchen aus unserem Ort hat einen Mann von drüben geheiratet. Sie lebt jetzt dort und kann schon seit einiger Zeit nicht mehr kommen. Das ist schon anders. Aber die Menschen haben miteinander keine Probleme.
Wegen Corona sind alle Grenzen nach Griechenland dicht. Manch einer vermutet allerdings, dass auch das angespannte türkisch-griechische Verhältnis eine Rolle spielt.
Ich unterstütze Erdogans Politik in weiten Teilen nicht. Aber in dieser Sache, denke ich, hat er nicht ganz Unrecht, also was die Rechtslage angeht. Was da alles dahinter steckt, da gibt es vielleicht Aspekte, die wir sicher nicht alle kennen. Aber ich denke, wir dürfen nicht schweigen, wenn es darum geht, was uns zusteht und was nicht.
Gamze und ihr Mann Akun sind vom Tauchgang zurück. Sie sitzen in ein Handtuch gehüllt, in Bikini und Badehose im Schatten und hören Yusuf Şulekoğlu zu. Akun ärgert sich, dass die kleine Insel Castelorosso, die knapp 600 Kilometer weit weg vom griechischen Festland liegt, aber direkt vor der türkischen Küste, so eine große Wirtschaftszone beansprucht. Das geht gar nicht, meint er.
Griechenland weiß das eigentlich, aber man vermarktet sich besser als die Türkei. Es sieht also erstmal so aus, als hätte Griechenland gute, plausible Argumente. Aber das ist nicht so. Und trotzdem, es gelingt ihnen wunderbar, ihre Argumente zu verkaufen. Natürlich auch mit der Europäischen Union im Rücken.
Deutschland versucht, den Konflikt zu vermitteln. Akun glaubt, Kanzlerin Merkel würde sich gerne auf die Seite der Türkei stellen und ihr Recht geben. Aber sie könne nicht, weil Griechenland EU-Mitglied ist.
Unser größter Schwachpunkt ist, wir haben eine schlechte Regierung, der keiner Recht geben will, selbst wenn sie Recht hat. Ehrlich gesagt, wir leiden darunter.
Nach der Sommersaison hat Tauchlehrer Yusuf normalerweise Zeit, sich auf Castelorosso in die Taverne zu setzen. Es sieht allerdings nicht so aus, als würden die Grenzen dieses Jahr rechtzeitig wieder aufmachen. Dabei würde er gerne bei einem Ouzo von seinen griechischen Bekannten hören, wie sie den ganzen Erdgasstreit sehen.
Heute beschäftigt der Konflikt einmal mehr die Europäische Union. Ratspräsident Michel ist in Zypern und Griechenland unterwegs und auch das Europäische Parlament wird sich mit der Auseinandersetzung befassen. Portugal galt lange als der europäische Musterknabe in Sachen Corona-Management. Das Land kam wesentlich besser durch die Krise als Spanien, Italien oder auch Frankreich und wurde immer wieder für die effiziente Corona-Politik gelobt. Die Fallzahlen blieben dementsprechend niedrig und so hat sich das Land im Sommer auch für viele Urlauber als Alternative zu Spanien oder eben Italien empfohlen. Jetzt hat sich aber auch in Portugal die Lage wieder verschlimmert. Die Fallzahlen sind so hoch wie zuletzt im April und ab heute gilt deshalb in Portugal der Alarmzustand. Was das genau für die Bürger und die Touristen bedeutet, darüber berichtet unser Korrespondent Oliver Neuroth.
687 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden. Was aus Sicht der spanischen und auch der deutschen Gesundheitsbehörden nach Entspannung klingt, hat Portugal am vergangenen Freitag aufgeschreckt. So viele neue Corona-Fälle hatte das vergleichsweise kleine Land mit seinen 10 Millionen Einwohnern seit April nicht registriert. Es war kein statistischer Ausreißer. Am Wochenende stieg die Zahl der Infizierten weiter auf hohem Niveau an. Staatspräsident Rebelo de Sousa. Mehr als 600 Fälle an einem Wochenende sind nicht nur in absoluten Zahlen zu viel. Es sind vor allem zu viel für ein Wochenende. Denn bisher verzeichneten die Behörden samstags und sonntags weniger neue Fälle als unter der Woche. Experten hatten erwartet, dass die Fallzahlen auch in Portugal steigen. Über den Sommer galten keine Einreisebeschränkungen für Urlauber aus EU-Ländern, ebenso keine Reisewarnung von deutscher Seite aus. Also steuerten etliche Touristen, die normalerweise nach Spanien gefahren wären, Portugal als Alternative an. Auch viele Spanier fuhren in ihr Nachbarland. Wahrscheinlich brachten nicht wenige das Virus gleich mit. Und dann war da noch ein großes Sportereignis. Das Finale der Fußball-Champions League in Lissabon. Ende August feierten tausende Fans ausgelassen auf den Straßen der portugiesischen Hauptstadt den Sieg von Bayern München. Zum Beispiel Yannick aus Kulmbach, dicht gedrängt vor einer Sportbar.
Ja, es ist unglaublich, wenn man hier auf einmal in die Stadt reinkommt und es ist super viel los hier. Also hier sind bestimmt 100, 150 Leute auf engstem Raum auf der Straße außen.
Keiner trug Maske, kaum jemand hielt Abstand.
Das ist richtig, ja. Aber wir halten ja hier Abstand,
stellte Fußballfan Fabian klar. Kurz nach dem Champions-League-Finale begann die Zahl der Neuinfektionen in Portugal anzusteigen. Auch berichten die Behörden nun von mehr Covid-19-Patienten, die im Krankenhaus behandelt werden müssen, und von mehr Todesfällen. Die Regierung erhöht deshalb von heute an die Alarmstufe. Überall im Land gelten wieder die strengen Regeln, die bisher nur noch im Großraum Lissabon in Kraft waren. Zum Beispiel dürfen Bars und Kneipen ab 20 Uhr keinen Alkohol mehr separat verkaufen, nur zusammen mit einer Mahlzeit. Private Treffen von mehr als 10 Menschen sind verboten und die Regierung kündigt Distriktbrigaden an. Eine Art schnelle Eingreiftruppe aus Ärzten und Pflegern, um neue Ausbrüche einzudämmen. Doch wie sie genau arbeiten und woher das Personal kommen soll, sagt bisher niemand. Präsident Rebelo de Sousa. Die neuen Maßnahmen können nur erfolgreich sein, wenn alle Bürger sie akzeptieren und einhalten. Im Grunde geht es darum, sowohl die Zunahme der Fälle als auch die Reaktionsfähigkeit des Gesundheitssystems zu kontrollieren. Die Corona-Fallzahlen dürften erst einmal hoch bleiben in Portugal. Denn diese Woche hat die Schule wieder angefangen. Die meisten Portugiesen sind an ihre Arbeitsplätze zurückgekehrt. Ministerpräsident Costa spricht von einer kritischen Phase, in der sich das Land befinde, und von roten Linien, die jetzt nicht überschritten werden dürften. Eine rote Linie ist, dass wir nicht wieder die Schule schließen können. Eine weitere ist, dass wir die Wirtschaft nicht wieder herunterfahren können, wie wir es im März und April getan haben. Die wichtigste rote Linie ist aber, wie jeder von uns sich verhält. Denn jeder einzelne von uns kontrolliert die Entwicklung der Pandemie. Im Frühjahr waren es solche Appelle, die in der portugiesischen Bevölkerung Wirkung zeigten. Die Menschen hielten sich weitgehend an das, was ihnen die Regierung empfahl. Tun sie es auch diesmal und beachten Urlauber die Corona-Regeln, könnte Portugal es noch schaffen, unter dem Limit der neuen Corona-Fälle zu bleiben, ab dem Deutschland über eine Reisewarnung nachdenkt, nämlich 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche. Portugal steht im Moment bei knapp über 30. Der britischen Regierung ist das schon zu viel. Sie hat wieder eine Quarantänepflicht für Portugal-Rückkehrer eingeführt. Vor gut 3 Wochen hatte sie diese erst aufgehoben. Ein Schlag für die portugiesische Tourismusbranche, für die Großbritannien der wichtigste Markt ist.
Oliver Neuroth berichtete über die Corona-Lage in Portugal, wo seit heute wieder sehr strenge Regeln gelten. Und das war Europa heute mit Manfred Götzke. Vielen Dank fürs Zuhören.